Unterwelten. Ein Pioneer Briefing Spezial. Geldwäsche. Folge 1.
Einen schönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und ich begrüße Sie zum neuen und zugleich letzten Kapitel dieser Podcast-Spezialreihe von The Pioneer. Wir münden dort, wo all die Milliarden auch münden, die auf kriminellen Märkten weltweit generiert werden und von denen wir in den vergangenen Ausgaben gehört haben. In der Geldwäsche nämlich.
Unterwelten. Die Abgründe der organisierten Kriminalität.
Die organisierte Kriminalität hat viele Gesichter. Es kommt darauf an, sie zu erkennen.
Im Bereich von hochprofessionellen Tätern, die auch vor Gewalt nicht zurückschrecken.
Eine erhebliche Bedrohung für Gesellschaft, Wirtschaft und Staat.
Untergräbt unseren Rechtsstaat.
Geldwäsche. Menschenhandel.
Finanzkriminalität.
Waffenhandel. Drogenhandel.
Eigentlich müssten wir aufbegehren.
Bevor wir uns mit der Geldwäsche im Speziellen befassen, nehmen wir das große Feld der Finanz- und Wirtschaftskriminalität in den Blick, denn Deutschland bietet sich insgesamt als guter Nährboden für diese dubiosen Geschäfte an. Und das liegt nicht, wie in anderen Ländern, an der Korruption oder politischer Instabilität oder weil das System bewusst darauf ausgerichtet ist, sondern es liegt daran, dass Deutschland einfach nachlässig ist, um nicht zu sagen schlampig. Über all das wird uns Konrad Duffy berichten. Nach Stationen bei der Europäischen Kommission, der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und im Bankenbusiness ist er inzwischen bei der Bürgerbewegung Finanzwende gelandet. Und dort zuständig für den Bereich Finanzkriminalität. Unsere Pionier-Wirtschaftsredakteurin Josie Müller wird mit ihm das Feld der illegalen Geldgeschäfte erkunden. Dabei werden auch andere Experten zu Wort kommen.
Zu Beginn dieses letzten Kapitels werfen wir mit dem uns schon bekannten Strafrechtler Professor Dr. Arndt Sinn einen Blick auf die bisherigen Ausgaben und das Leitmotiv dieser Podcast-Reihe.
Die Gesichter der organisierten Kriminalität sind vielfältig und es gibt nicht nur ein Gesicht. Organisierte Kriminalität fängt an bei stumpf gewaltausübenden Banden und Gruppierungen und hört auf bei sehr komplex gestalteten Gruppierungen, die dann im Bereich der Wirtschaftskriminalität und Finanzkriminalität angesiedelt sind. Also es gibt in der organisierten Kriminalität alles und man darf nicht meinen, dass das immer nur die Drogenbanden sind, Menschenhandel oder die Waffenschieber sind.
Die drei sind nur das Aushängeschild, sozusagen eine Version von Sex, Drugs and Rock'n'Roll des organisierten Verbrechens, wo noch so viel mehr geht. Aller Arten systematischer Erpressung, aber auch Entführung mit dem Ziel von Lösegeld als Geschäftsmodell. Cyber- und Crypto-Crimes, die Plünderung von Kulturgütern, Märkte für gestohlene Kunst und Edelsteine, der illegale Handel mit Wildtieren, Holz und geschützten Pflanzen, giftigen Abfällen oder verbotenen Pestiziden, die milliardenschweren Betrügereien mit Produktfälschungen und eben auch Finanzkriminalität. Was alles so dazu zählt, listet unser Experte Konrad Duffy mal anhand von ein paar Beispielen auf.
Das Feld der Finanzkriminalität ist natürlich riesig. Also einerseits haben wir die bekannten Skandale wie Cum-Ex und Cum-Cum, wo es wirklich um eine kleine Elite ging in dem Finanzsektor, die Milliarden geraubt haben über sehr komplizierte Aktiengeschäfte. Dann gibt es wiederum Anlagebetrug, wie zum Beispiel den Fall OneCoin, wo eine Kryptowährung erstellt wurde und im Endeffekt hat sich das als ein Ponzi-Scheme herausgestellt und ist auch so in sich zusammengefallen. Die Gründerin ist immer noch auf der Flucht und nicht weiter bekannt, wo sie sich aufhält. Und dann gibt es Sachen wie Wirecard, auch das ist Finanzkriminalität, also Bilanzfälschung und andere Betrügereien, um ein DAX-Konzern, einen der größten Konzerne, also Deutschlands, aufzublasen und die Bilanz zu fälschen. Das ist also ein ganz weites Spektrum von natürlich auch Mafia-Aktivitäten oder Aktivitäten wie dem Hawala-Banking, wo es darum geht, Geld auch zu bewegen außerhalb des regulierten Finanzmarkts. Das findet auch alles in Deutschland so statt, hat sehr unterschiedliche Gruppen, die es nutzen, diese kriminellen Strukturen und müssen natürlich alle sehr unterschiedlich auch bekämpft werden.
Diese sehr unterschiedlichen Straftaten werden auch nicht alle der organisierten Kriminalität zugeordnet. Vor allem, wenn die Täter nicht den üblichen kriminellen Gruppen zuzuordnen sind, wie italienischer oder russischer Mafia, Rockerbanden oder arabischen Clans. So wird beispielsweise der systematische Steuerbetrug Cum-Ex nicht als organisierte Kriminalität bezeichnet, obwohl die Definition des BKA darauf durchaus zutrifft.
Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn oder Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung von Straftaten, die von erheblicher Bedeutung sind, wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig zusammenwirken. Und das unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen, unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel oder unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft.
Und vor diesem Hintergrund ordnet Finanzwende den Cum-Ex-Betrug auch als eine Art der organisierten Wirtschaftskriminalität ein.
Bei Cum-Ex musste sich im Detail abgesprochen werden. Das waren in diesem Sinne keine Einzeltäter, sondern es gab Abteilungen in Banken, die sich darauf konzentriert haben, Cum-Cum- und Cum-Ex-Geschäfte vorzubereiten. Zur Erinnerung, diese Geschäfte wurden immer um den Dividendenstichtag ausgeführt. Die Dividendensaison ist immer im Frühling. Das heißt, das wurde groß vorbereitet und dann in diesen ein, zwei Monaten vor allem wurden diese Geschäfte durchgeführt. Das waren niemals Einzelakteure, sondern da wurde sich verabredet, abgesprochen. Die Profite aus den Geschäften kommen nur aus Steuergeldern. Das ist ein Gestaltungsmissbrauch. Inzwischen gibt es natürlich da auch Urteile und Gefängnisstrafen dafür. Aber es ist immer noch nur ein Bruchteil der Beschuldigten auch wirklich vor Gericht gebracht worden. Hier ist immer noch ein Riesenberg vor uns bei der Aufarbeitung.
Letztlich aber auch nur ein Teilbereich der Finanzkriminalität. Hinzu kommen immer wieder Fälle von Insolvenzverschleppung, Unterschlagung und Steuerhinterziehung im Milliardenbereich. In jüngerer Zeit der Subventionsbetrug mit Corona-Hilfen und dubiose Handelsgeschäfte mit Energieeffizienzzertifikaten. Zusammengenommen führt es dazu, dass Deutschland im globalen Vergleich weit oben liegt. Schauen wir dafür in die uns schon bekannten Studien der globalen Initiative gegen organisierte Kriminalität, die für das Feld der Finanzkriminalität auch ein Ranking erstellt hat. Zugrunde liegt eine Skala von 1 bis 10. Je höher der Wert, desto ausgeprägter das Problem. Was Finanzkriminalität betrifft, liegt der globale Wert bei knapp unter 6. Deutschland kommt auf 7,5, liegt also deutlich darüber und damit im Ranking von 193 Ländern auf Platz 30. Punktgleich mit Großbritannien, den USA, der Schweiz, aber eben auch Krisenstaaten wie Haiti, Südsudan und Liberia. Und dabei sind wir noch nicht einmal beim Thema Geldwäsche angekommen. So ungestört die Gruppen der organisierten Kriminalität ihren Geschäften nachgehen wollen, so ungestört möchten sie das Geld, das sie damit machen, ausgeben können. Es sollen möglichst keine Fragen gestellt werden, wenn Aktien, Gold oder Immobilien gekauft, Flüge oder Hotels gebucht werden. Im Idealfall sehen die Reichtümer nach legal erwirtschafteten Einnahmen aus, also nach sauberem Geld.
Geldwäsche ist ein Must-have für die organisierte Kriminalität, die die illegalen Profite in der Wirtschaft nutzen möchte. Denn darum geht's ja bei Geldwäsche, die illegale Herkunft verschleiern, dass sie nicht mehr nachgewiesen werden kann, um am Ende legales Geld zu haben. Bei der organisierten Kriminalität wird's immer darum gehen, Profite zu erwirtschaften, illegale, und die müssen eben zu legalen gemacht werden. Deswegen folgt eigentlich allen kriminellen Taten die Geldwäsche.
Wie absurd hoch die Einnahmen auf den einzelnen Märkten der organisierten Kriminalität sind, war in den vergangenen Ausgaben ja immer wieder zu hören. Dementsprechend die Beträge, die gewaschen werden.
Die UN schätzt, dass 2-5% des jährlichen Bruttoinlandsprodukts weltweit an illegalen Geldern in das System fließen. Also wir haben es hier mit bis zu Billionen Dollar jährlich zu tun.
Gemessen am BIP des vorigen Jahres wären das zwischen 2 Billionen und 5 Billionen US-Dollar. Und die fließen nicht in irgendein Paralleluniversum, sondern über legale, systemrelevante Strukturen. Sie werden unterminiert, indem sie als Waschanlage benutzt werden. Dieses Geld trägt weder zum Erhalt noch zum Schutz oder Ausbau dieser Strukturen bei. Organisierte Kriminalität bedient sich an dem, was die legale Welt bereitstellt und legal erwirbt. Wir hören dazu noch mal kurz Professor Sinn.
80% aller organisiert kriminellen Gruppierungen in der Europäischen Union haben Verbindungen zu legalen Geschäften. 80%. Also wir sind schon unterwandert. Wir sind unterwandert durch die organisierte Kriminalität, weil sie natürlich legale Geschäftsstrukturen nutzt, um ihre Geschäfte zu verschleiern, um letztendlich die Gewinne auch zu waschen.
Welche gesellschaftlichen Auswirkungen und Folgen für die Sicherheit eines Landes das hat, war in den vergangenen Ausgaben schon zu hören. Doch die illegal erwirtschafteten Gelder sind auch eine schwer zu kalkulierende Gefahr im volkswirtschaftlichen Sinne. Sie sorgen für Marktverzerrungen und Preisblasen, sind Inflationsfaktor und Finanzmarktrisiko. In einer Studie des Internationalen Währungsfonds heißt es dazu:
Diese indirekten Kosten sind größer, da sie sich auf die gesamte Wirtschaft auswirken, sei es durch das Anheizen von Boom-and-Bust-Zyklen oder durch unerschwingliche Immobilienpreise. Zu den potenziellen Auswirkungen auf die Finanzstabilität gehören der Verlust von Auslandsinvestitionen, Geldwäsche im großen Stil kann sogar die Volatilität der internationalen Kapitalströme anheizen, die Regierungsführung untergraben, politische Instabilität auslösen und ganz allgemein das Vertrauen in Regierungen und Institutionen untergraben.
Mit diesem Vertrauensverlust auf der einen Seite geht zunehmende Akzeptanz gegenüber der anderen Seite einher. Wenn Finanzkriminalität und ein systematisches Vorbeiwirtschaften am Staat nicht bekämpft werden, sondern klar wird, dass Verbrechen sich durchaus lohnt, steigert das in einer Gesellschaft die generelle Bereitschaft, selbst Vorteile daraus zu ziehen oder sich aktiv daran zu beteiligen. Diese Wechselwirkung zeige sich vor allem in Ländern, in denen hohe Steuern gepaart sind mit komplexer Regulierung und Auflagen, die nicht auf allen Ebenen gleichermaßen durchgesetzt werden, also nicht für alle Akteure zu gelten scheinen. Darüber hinaus heißt es in einer Studie der Weltbank:
Ein hohes Maß an Toleranz in der Gesellschaft gegenüber der Tätigkeit des informellen Sektors, dadurch unlauterer Wettbewerb und Hindernisse für Unternehmen beim Eintritt in die formelle Wirtschaft, insbesondere aufgrund komplexer Steuersysteme und hoher Kosten für die Einhaltung der Vorschriften, haben weitreichende Auswirkungen auf Governance im Allgemeinen. Zu den Faktoren gehören außerdem schwache Durchsetzungskraft und fehlende Anreize, geschäftliche Transaktionen über formelle Kanäle abzuwickeln. Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Vertrauen der Steuerzahler in die Regierung. All das kann durch steuerpolitische Maßnahmen und die Verwaltung beeinflusst werden. Die Bekämpfung der Schattenwirtschaft muss umfassend sein und alle einbeziehen. Den Bankensektor, das Finanz- und Wirtschaftsministerium und die Steuerverwaltung.
Stichwort Bankensektor. Ein Großteil der Erlöse krimineller Geschäfte fließt durch das reguläre Bankensystem. Sie sind ein entscheidendes Bindeglied in der Geldwäschekette. Die entscheidende Frage ist, wie aktiv sie dabei sind, was sie verhindern, was sie dulden oder gar wissentlich fördern, sich daran beteiligen. Damit zurück zu Konrad Duffy.
Zumindest die Infrastruktur des Finanzsystems wird von allen kriminellen Organisationen meistens genutzt. Und deswegen ist das ein guter Ansatzpunkt für den Rechtsstaat, dort nach Verdächtigem zu schauen und auch von den Banken eben Informationen zu verlangen zu den Kunden etc. Weil es eben genau dieser Kontaktpunkt ist zwischen unserer legalen Wirtschaft und der illegalen. Denn diese Infrastruktur ist einfach immens wichtig. Ist aber eben auch sehr schwer, da diese Banken international agieren, täglich natürlich sich absurd hohe Summen über deren Systeme bewegen und gleichzeitig der Staat natürlich verlangt, alles Verdächtige zu melden. Da kommt eine sehr hohe Anzahl an Meldungen an den Staat und der muss jetzt versuchen, diese Meldung schnell durchzugehen und zu merken, was ist hier eine richtige, wichtige Sache und was nicht. Und dieser Spannungspunkt, der ist noch nicht final geklärt, ist mein Gefühl. Man muss hier aber auch von den Banken mehr erwarten, dass sie genauer hinschauen und wirklich auch konsequent. Es gibt einfach zu viele Skandale, die zeigen, die Bank hätte hier was melden können oder die Banken hätten hier diesen Kunden nicht annehmen sollen, etc. Also das gibt ja eine endlose Liste an Skandalen, wo Banken zu lasch waren im Bereich Finanzkriminalität und Geldwäsche. Also auch die müssen hier wirklich noch nachbessern und ein besseres Bewusstsein für erhalten, denn ja, sie sind der Kontaktpunkt zur illegalen Welt.
200 Milliarden Euro, das ist der derzeit größte Geldwäscheskandal Europas. Und seit Monaten erschüttert er Dänemark und Estland.
Die Deutsche Bank war von 2007 bis 2015 eine wichtige Partnerbank der dänischen Danske Bank. Sie soll einen Großteil der Verdächtigen, mehr als 200 Milliarden Euro, weitergeleitet haben.
Das jüngste Datenleck SwissLeaks beweist, über Jahre hat die HSBC in Genf ihre Kunden bei kriminellen Geschäften unterstützt.
Das englische Mutterhaus hat diese Bank in der Schweiz gekauft, weil sie diese Art von Kundschaft wollte. Sonst hätten sie nicht 10 Milliarden Dollar bezahlt.
Ein Datenleck des US-Finanzministeriums offenbart, Banken aus aller Welt haben jahrelang Geschäfte mit dubiosen Kunden abgewickelt.
JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC und einige andere. Große Banken haben Kunden bei der Geldwäsche geholfen, in Höhe von geschätzt 2 Billionen US-Dollar.
Weltweit werden die Banken natürlich dazu gedrängt, diese Geschäfte zu verhindern oder zumindest nicht noch eigenmotiviert einzusteigen. Aber eigentlich widerspricht es dem Wesenskern des Geschäftsmodells.
Was wir natürlich wissen, ist, das Finanzsystem ist absolut auf Profit ausgestellt. Jetzt gibt es seit Jahren Anforderungen vom Staat, dass es Compliance-Abteilungen gibt, die prüfen, dass keine illegalen Geschäfte gemacht werden, etc. Diese Abteilungen, die kosten Geld und die erwirtschaften keinen Profit. Die sollen aber eine Kultur verändern in den Banken, sodass immer weniger Kriminelles geschieht. Wir sind immer noch nicht an dem Punkt, dass man sagen kann, Banken sind dieses Problems Herr geworden. Es geht um zu viel Geld bei der organisierten Kriminalität und bei diesen international aufgebauten Banken wird es zu viele Kontaktpunkte geben zu kriminellen Machenschaften und Organisationen. Und dieser Sektor ist alles andere als sauber und das wird auch noch dauern, bis dieser Sektor sauber ist. Wahrscheinlich wird er es nie ganz. Wir müssen nur daran arbeiten, dass er nicht mehr so befähigend für die organisierte Kriminalität arbeitet wie in der Vergangenheit.
Globale Brennpunkte der Geldwäsche lassen sich über verschiedene Ranglisten ausmachen, die sehr unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Ein ganz entscheidender ist die Terrorismusfinanzierung. Hier ist der Basler Anti-Geldwäsche-Index führend. Das Länder-Ranking basiert auf Daten der Financial Action Task Force, Transparency, Weltbank und Weltwirtschaftsforum. An der Spitze dieses Rankings Krisen, Krieg und Korruption auf drei Kontinenten. Viel Gewalt und wenig Hoffnung. Haiti in Lateinamerika, Tschad in Afrika und Myanmar in Asien.
Gewalt und Chaos in Myanmar.
Der Bürgerkrieg war in dem Land 2021 ausgebrochen, nachdem das Militär die Regierung aufgelöst und sich selbst die Macht gegeben hatte.
Mehr als 3.800 Menschen seien seit dem Putsch getötet und mehr als 1,6 Millionen vertrieben worden.
Der Tschad bekommt die Folgen des Sudankriegs schwerer zu spüren als andere Nachbarländer. Hier gibt es nicht viel zu verteilen.
Das ganze Geld geht für Lebensmittel auf dem Markt drauf. Wenn ein Kind krank wird, ist das ein Riesenproblem. Wir haben keine Ersparnisse.
Sicherheit gibt es hier kaum noch. In Port-au-Prince, der Hauptstadt Haitis, haben Gangs die Macht fast vollständig übernommen.
Der Staat hat die Kontrolle verloren, seitdem der letzte demokratisch gewählte Präsident Jovenel Moïse 2021 ermordet wurde.
Allerdings fühlt sich zwischen Krieg und Krisen selbst die organisierte Kriminalität nicht so ganz wohl, zumindest wenn es um die dauerhafte Sicherheit ihres Geldes geht. Wesentlich wohler fühlen sich Akteure, die illegale Einnahmen aller Art handeln, in Schattenfinanzzentren, auf stabilem politischen Boden, in sicherem Umfeld und mit Strukturen, die sich auch für Geldwäscheaktivitäten eignen. Gelistet sind diese Orte im Schattenfinanzindex, erstellt durch das Tax Justice Network, ein unabhängiges internationales Non-Profit-Netzwerk, das illegalen Finanzströmen nachgeht. Über den Index sagt der Vorstandschef Alex Cobham:
Die weltweit führende Rangliste über Länder und Gebiete, die nicht ansässigen Personen Möglichkeiten für Steuermissbrauch, Korruption oder andere illegale Finanzströme bieten, einschließlich der Umgehung von Sanktionen. Der Index kombiniert zwei verschiedene Dimensionen. Zum einen die Geheimhaltung und zum anderen die Bedeutung dieser Dienstleistung für die einzelnen Länder. Zusammengenommen geben sie Aufschluss darüber, wo die größten Gefahren liegen.
Mit Gefahren sind die Länder gemeint, in denen Schattenfinanz ein sonniges Dasein hat. Angeführt wird die Liste aktuell von den USA. Gefolgt von der Schweiz, Singapur und Hongkong, Luxemburg, Japan und auf Platz 7 Deutschland. Das ist keine Ausnahme. Seitdem 2009 der Schattenfinanzindex erstmals erstellt wurde, ist Deutschland konstant auf den oberen Plätzen vertreten. Seitens der deutschen Vertretung des Tax Justice Network heißt es dazu:
I guess many people would be surprised to find Germany so high on this index.
Ich vermute mal, es überrascht viele, dass Deutschland so weit oben steht. Aber es ist attraktiv für internationale Investoren. Damit hat es auch höhere Verantwortung, weil selbst kleine Schlupflöcher große Auswirkungen haben können. Und die gibt es immer noch, wo nicht wirklich kontrolliert oder nicht genug getan wird, um Klarheit zu haben, wessen Geld investiert wird und dass es keinen illegalen Ursprung hat, wie Steuervermeidung oder Hinterziehung in anderen Ländern im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Korruption steht.
Money related to money laundering or corruption, and I think there is still not enough done in Germany.
Deutschland tut immer noch nicht genug, um Transparenz zu schaffen.
To provide transparency about it.
All dem gehen wir in der nächsten Ausgabe nach. Wir hören vom Geldwäscheparadies Deutschland und welche verschiedenen Arten der Geldwäsche hier und in anderen Teilen der Welt verbreitet sind. Wenn Sie bereits Pionier sind, dann können Sie die zweite Folge schon jetzt auf unserer Webseite thepioneer.de hören oder auch in unserer Pioneer-App. Sollten Sie aber noch nicht an Bord sein, dann nutzen Sie doch unser Kennenlernangebot für nur 1 Euro. Können Sie direkt weiterhören und bekommen Zugang zum gesamten Pioneer-Portfolio. Probieren Sie es gerne mal aus. Damit verabschiede ich mich für heute, wünsche Ihnen einen Tag mit Erkenntnisgewinn. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Unterwelten. Die Abgründe der organisierten Kriminalität. Ein Pioneer Briefing Spezial.